Viele Menschen verbinden Gottes Treue vor allem mit sichtbarem Schutz, materieller Versorgung und einem möglichst problemlosen Leben. Doch gerade dann, wenn Sicherheiten wegbrechen, stellt sich die Frage, hat Gott mich vergessen oder ist er auf eine tiefere Weise treu, als ich bisher verstanden habe? Die Linie der Schrift von 1. Mose bis zur Offenbarung zeigt einen Gott, der sich als lebendiges Wasser verschenkt, der ein Gegenüber für sich gewinnt und der auch durch Gericht, Verlust und Umwege hindurch seine Ökonomie zuverlässig zum Ziel bringt. Die Quelle lebendigen Wassers und Gottes Wunsch nach Vergrößerung. Wenn Gott sich in Jeremia 2 als Quelle lebendigen Wassers zeigt, öffnet sich ein Blick in sein Herz, der weit über die bloße Stillung unseres Mangels hinausgeht. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Hinter diesem Vorwurf steht ein tiefer Schmerz, Gott wollte nicht nur ein ferner Geber von Gaben sein, sondern als Quelle in sein Volk hineinströmen. Er sucht nicht Konsumenten seiner Hilfe, sondern Menschen, in denen er selbst wohnen, fließen und sich mitteilen kann. Seine Ökonomie, sein Heilsplan, ist ein Plan der Selbstausteilung, der dreieine Gott will sich als Leben, Licht und Freude in Menschen hineinschenken, bis er in ihnen vergrößert dasteht. Jeremia 2,13 zeigt, dass Gott die Quelle lebendigen Wassers ist. Warum möchte Gott für sein auserwähltes Volk die Quelle lebendigen Wassers sein, aus der es trinkt, damit sein Durst gestillt wird und es wirklich satt wird? Gottes Absicht darin, für seine Auserwählten die Quelle lebendigen Wassers zu sein, aus der sie trinken, ist, dass er vermehrt und vergrößert wird. Schon am Anfang der Schrift wird diese Spur sichtbar. In 1. Mose steht der Mensch vor dem Baum des Lebens, während ein Strom aus Eden hervorgeht, um den Garten zu bewässern. Gott stellt den Menschen an einen Ort, an dem Leben gegessen und Wasser getrunken werden soll, nicht Wissen verwaltet. Gegen Ende der Bibel fließt in der Offenbarung ein Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging. Vom ersten Garten bis zur letzten Stadt verfolgt Gott ein Ziel, sein eigenes Leben als Wasser in Menschen hineinströmen zu lassen, damit sie zu seinem Ausdruck werden. Er gibt sich nicht nur, um Bedürfnisse zu stillen, sondern um in uns Gestalt zu gewinnen. Wo wir trinken, da nimmt er Raum ein, wo er Raum einnimmt, da wird er vergrößert. Deshalb ist das Bild der Braut so kostbar. In 1. Mose 2 wird Eva aus Adam gebaut, als seine Ergänzung und zugleich seine Vermehrung, diese ist dieses Malachi-Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Was aus ihm hervorgeht, kommt zu ihm zurück, um ihn zu spiegeln. So ist die Gemeinde, die Braut Christi, nicht etwas Fremdes neben Christus, sondern seine Vergrößerung in vielen Menschen. Wenn Johannes der Täufer sagt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen, spricht er nicht von einem abstrakten Wachsen, sondern von der Ausdehnung der Person Christi in seinem Volk. Jedes Trinken an der Quelle, jede Stille sich öffnen für Gottes Fluss, dient diesem einen Ziel, Christus nimmt zu und sein Gegenüber wird vorbereitet. Wer so auf Gottes Ökonomie schaut, entdeckt, dass die Frage nicht zuerst lautet, ob mein Durst gestillt wird, sondern was aus dem Trinken hervorgeht. Gottes Treue zeigt sich darin, dass er unaufhörlich als lebendiges Wasser auf uns zugeht, auch wenn wir andere Quellen bevorzugt haben. Er lädt nicht nur ein, er bleibt dran. Das macht Mut, neu zu trinken, nicht aus Pflichtgefühl, sondern im Vertrauen. Jeder Schluck aus dieser Quelle führt tiefer in sein Herz, macht uns klarer, weicher, christusähnlicher. Und je mehr Christus in uns Gestalt gewinnt, desto mehr wird unser eigenes Leben zu einem stillen Zeugnis seiner Fülle, ein Vorgeschmack auf den Tag, an dem seine Braut ihm in Vollkommenheit entspricht. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, in der Mitte ihrer Straße. Es entlastet, die eigene Geschichte nicht länger nur von den eigenen Bedürfnissen her zu lesen, sondern von Gottes Wunsch, sich mitzuteilen. Die vielen inneren Durststrecken, das Suchen und Wiederaustrocknen, erscheinen dann nicht mehr als bloße Fehlversuche, sondern als Kontrastfolie für eine Quelle, die nicht versiegt. Wer in dieser Perspektive lebt, darf die täglichen Momente der Stille, der Anbetung und des Hörens auf das Wort als echte Teilhabe an Gottes Ökonomie verstehen, hier vergrößert er sich in uns. So entsteht ein stiller Eifer, nicht der Druck, etwas leisten zu müssen, sondern die Freude, dass jeder Tag eine Gelegenheit ist, der Quelle Raum zu geben, damit Christus in uns zunimmt und wir mehr zu dem werden, wozu wir geschaffen sind, sein lebendiges, liebendes Gegenüber. Menschliche Untreue und Gottes treue Behandlung unserer Götzen. Untreue in der Bibel ist selten spektakulär, oft beginnt sie leise, an dem Punkt, wo Vertrauen in Abhängigkeit umschlägt in das Bedürfnis nach Kontrolle. Im Garten wandte sich der Mensch vom Baum des Lebens zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Statt aus der Beziehung zu leben, wollte er selbst wissen, einordnen, beherrschen. Jeremia beschreibt diese Bewegung so, dass Gottes Volk die Quelle verlässt und sich eigene Zisternen gräbt. Solche Zisternen sind alles, worin wir letztlich das suchen, was nur Gott geben kann: Sicherheit, Identität, Wert, Trost. Es können sichtbare Götzen sein, aber genauso gut innere Bilder vom gelungenen Leben, Vorstellungen von Erfolg im Dienst, von einer idealen Familie oder von eigener moralischer Stärke. Gott hatte die Absicht, sich selbst als die Zufriedenstellung des Menschen in den Menschen hineinzuteilen, damit er vergrößert würde, doch der Mensch wurde untreu und unkeusch und verließ Gott um der Götzen willen. Gott benennt das nicht nur als Irrtum, sondern als Untreue und Unkeuschheit, weil wir unsere erste Liebe verlassen. Doch damit endet die Geschichte nicht. Derselbe Herr, der das Verlassen seiner Quelle beklagt, sagt auch: Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Ich will eure Treulosigkeiten heilen. Seine Treue zeigt sich darin, dass er unsere Götzen nicht duldet, sondern ihnen den Boden entzieht. Er lässt Zisternen versiegen, Karrieren stocken, falsche Sicherheiten brüchig werden. Was sich von uns aus wie Verlust anfühlt, kann in seiner Hand Heilung der Untreue sein. Er nimmt weg, was uns bindet, um uns für sich zurückzugewinnen. In den Klageliedern klingt diese Spannung eindrücklich an. Jerusalem ist gefallen, das Volk ist zerstreut, die sichtbaren Stützen sind weggebrochen. Doch mitten in dieser Trümmerlandschaft heißt es: Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Die Stadt liegt am Boden, aber Gottes Barmherzigkeit ist nicht erschöpft. Gerade in der Erfahrung, dass die selbstgebauten Zisternen keinen Halt mehr geben, öffnet sich der Raum, in dem die Treue Gottes neu entdeckt wird, nicht als Schutzmantel über unseren Götzen, sondern als durchtragende Gegenwart, wenn unsere Götzen fallen. So entsteht eine paradoxe Form der Ermutigung: Gottes Treue garantiert nicht, dass alles so bleibt, wie wir es uns eingerichtet haben, sie garantiert, dass nichts uns endgültig von seiner Quelle trennen kann. Wo er Götzen berührt und wegnimmt, ist das nicht das Zeichen seines Rückzugs, sondern seiner Nähe. Wer das im Rückblick erkennt, kann auch gegenwärtige Brüche anders deuten, weniger als Strafe, mehr als Einladung, neu zu trinken. Und Schritt für Schritt wächst ein leiser Mut, das Herz nicht mehr an rissige Zisternen zu hängen, sondern sich dem lebendigen Wasser anzuvertrauen, das auch dann noch fließt, wenn unsere eigenen Sicherungen versagen. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder! Ich will eure Treulosigkeiten heilen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Wer sich in der Geschichte Israels wiederfindet, ist nicht dazu verurteilt, bei der Diagnose stehen zu bleiben. Es ist tröstlich, dass die Schrift Götzendienst nicht romantisiert, aber auch nicht als Endpunkt zeichnet. Gottes Treue zeigt sich darin, dass er uns im Verlust nicht fallen lässt, sondern gerade dort neu anspricht. Das erlaubt eine ehrliche Sicht auf das eigene Herz. Man muss die inneren und äußeren Götzen nicht verteidigen, weil sie nicht die letzte Quelle sind. Im Schatten der zerbrochenen Zisternen kann das Vertrauen wachsen, dass die Quelle lebendigen Wassers noch da ist und dass Gott, der die Untreue offenlegt, derselbe ist, der sagt: Ich heile sie. So wird aus schmerzlicher Entgötterung ein Weg in eine tiefere, freiere Beziehung, in der das Herz ruhiger wird und die Hände offener, weil Gott selbst zum tragenden Grund wird. Christus als unsere Gerechtigkeit und das Ziel, die reife neue Schöpfung. Wenn die Geschichte Israels im Buch Jeremia an ihrem Tiefpunkt angekommen ist, steht über dem Volk ein vernichtendes Urteil: moralisch bankrott, geistlich untreu, politisch zerbrochen. An genau dieser Stelle entfaltet Gott eine Verheißung, die die Grenze menschlicher Möglichkeiten sprengt: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Nicht, der Herr gibt uns Gerechtigkeit, sondern, der Herr, unsere Gerechtigkeit. An die Stelle der gescheiterten eigenen Gerechtigkeit tritt eine Person, die Gerechtigkeit ist. An diesem Punkt müssen wir erkennen, dass Israels Versagen den Weg dafür öffnete, dass Christus kommen konnte, um ihre Gerechtigkeit zu sein. Bei uns heute ist es genauso, unser Versagen öffnet den Weg, damit Christus hereinkommt. Damit verschiebt sich das Zentrum, Gottes Antwort auf Versagen ist nicht ein optimiertes Gesetzesprogramm, sondern Christus selbst. Er wird zur Gerechtigkeit für ein Volk, das sich selbst nicht mehr retten kann. Im neuen Bund, den Jeremia ankündigt, legt Gott sein Gesetz ins Innere und schreibt es auf das Herz. Jenseits äußerlicher Gebote pflanzt er sein eigenes Leben ins Innerste des Menschen. Was im Alten Testament verheißen ist, wird im Neuen Testament konkret. Christus ist uns von Gott geworden Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Die Ökonomie Gottes zielt darauf, dass alles, was uns vor Gott fehlen würde, in Christus überreich vorhanden ist und dass dieser Christus in uns Wohnung nimmt. Damit ist Gottes Treue nicht nur Bewahrung, sondern Verwandlung. Er begnügt sich nicht damit, uns zu vergeben und zu tolerieren, er führt auf einen Weg, dessen Zielreife ist. Die Vision des neuen Jerusalem zeigt nicht eine geteilte Ewigkeit, in der einige wenige Überwinder und viele ewige Versager getrennt leben, sondern eine vollendete Stadt, eine Braut, geschmückt für ihren Mann. Alle, die dem Lamm gehören, erscheinen dort als neue Schöpfung, durchdrungen vom Strom des Wassers des Lebens und vom Licht der Herrlichkeit Gottes. Der Unterschied besteht nicht darin, ob manche gerettet und andere verloren wären, sondern darin, wie jemand auf dem Weg zur Reife mit Gottes Treue kooperiert oder sich ihr widersetzt, ob er Lohn empfängt oder durch Zucht hindurch lernt. Aber das Ziel bleibt, Christus in uns Gestalt zu geben, bis sein Bild in einer reifen Menschheit aufleuchtet. Diese Perspektive macht den Umgang mit eigenen Niederlagen feiner und zugleich hoffnungsvoller. Versagen wird dann nicht bagatellisiert, aber auch nicht absolut gesetzt. Es wird zu einem Ort, an dem Christus tiefer hereinkommt. Wo die eigene Gerechtigkeit zerbricht, gewinnt der Herr unsere Gerechtigkeit an Kontur, wo das eigene Lebenskonzept kollabiert, kann sein Lebensgesetz im Inneren mehr Raum gewinnen. So entsteht eine sanfte, aber kraftvolle Hoffnung, kein ehrlicher Glaubender fällt aus dieser Geschichte heraus. Gottes Treue begleitet durch Umwege, Brüche und späte Einsichten hindurch. Und während wir mit allen Spannungen leben, dürfen wir uns innerlich schon an dem Tag freuen, an dem das Werk vollendet ist, wenn die Braut als reife neue Schöpfung erscheint, und wir staunend merken, seine Treue hat mehr in uns gewirkt, als wir jemals hätten planen oder leisten können. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Wer Christus als der Herr, unsere Gerechtigkeit, betrachtet, kann aufhören, das eigene geistliche Leben wie ein Projekt zu führen, das gelingen oder scheitern könnte. Stattdessen wächst das Vertrauen, dass Gott in seiner Ökonomie einen langen Atem hat. Die inneren Kämpfe, das Wiederkehren bestimmter Schwächen, die schmerzhafte Erfahrung begrenzter Liebe, all das wird nicht ausgeblendet, sondern von Gottes Treue umfangen. Es darf zur Gebetslandschaft werden, in der Christus mehr Raum gewinnt. So wird jeder Tag, an dem wir neu seine Gerechtigkeit, sein Leben und seine Treue in Anspruch nehmen, ein unscheinbarer Baustein auf dem Weg zur Reife. Und im Licht des kommenden neuen Jerusalem wird spürbar, wir gehen nicht einem unsicheren Ausgang entgegen, sondern einer vorbereiteten Vollendung, in der Gottes Treue und Christi Fülle das letzte Wort haben. Herr Jesus Christus, du bist die Quelle lebendigen Wassers, die niemals versiegt, und du bleibst treu, auch wenn wir untreu sind. Danke, dass du uns in deiner Liebe von unseren Götzen weg und immer wieder zu dir selbst hinführst, auch wenn wir deine Wege nicht verstehen. Stärke in uns das Vertrauen, dass jede Züchtigung, jeder Verlust und jede Korrektur ein Ausdruck deiner Treue in deiner Ökonomie ist, damit du in uns wachsen und verherrlicht werden kannst. Sei in neuer Weise unsere Gerechtigkeit, unser Leben und unsere innere Kraft, damit wir als deine Braut und als Teil der neuen Schöpfung zu deiner Freude heranreifen. Lass uns aus deiner Hand die Hoffnung festhalten, dass du dein Werk in uns vollendest und uns sicher in das himmlische Jerusalem bringst. Amen.